SWR 1 Arbeitsplatz.
Hallo zusammen. Egal ob Indisch, Türkisch oder Thai, ob Burger, Pizza oder Pommes, wer keine Lust hat, selber zu kochen, der hat seit Jahren mit wenigen Klicks in einer App fast die ganze Speisekarte der Stadt zur Auswahl. Schnell bestellen und bald darauf bringt ein Fahrradkurier das Essen bis an die Wohnungstür. Dass dabei Lieferdienstfahrer für viele vielleicht kein Traumjob ist, das dürfte den meisten von uns klar sein. Wie schlecht die Arbeitsbedingungen aber tatsächlich sind, das zeigen aktuelle Recherchen der ARD. Sprechen wir drüber und wir fragen nach, was die Politik und was wir tun können, um diese Arbeit fairer zu machen. Außerdem fragen wir unseren Arbeitsrechtler, wie wir eine sehr lange Kündigungsfrist verkürzen können. Und wir stellen passend zur aktuellen Handball-WM der Frauen in Deutschland das Unternehmen vor, das in vielen Turnhallen im Land die Spielfeldmarkierungen einzeichnet. Das alles jetzt in SWR1 Arbeitsplatz. Ich bin Alexander Winkler. Schön, dass ihr zuhört. Ja, sie sind vor allem in größeren Städten immer präsenter mit ihren großen Rucksäcken, Fahrrad-Essenslieferanten von Lieferando, Volt oder Uber Eats. Ist ja auch bequem, abends auf dem Sofa gemütlich machen, Pizza bestellen und wenig später klingelt es an der Tür.
Ja, Uber.
Aber auch wenn auf den großen Rucksäcken Uber, Lieferando oder eben Volt draufsteht, bei diesen Unternehmen angestellt sind die wenigsten Fahrer. Viel häufiger arbeiten sie für Subunternehmen zu oft, zweifelhaften Arbeitsbedingungen. Und selbst bei Lieferando, wo immerhin noch ein paar tausend Fahrerinnen und Fahrer deutschlandweit fest angestellt sind, geht der Trend zum Subunternehmen. Jutta Kaiser fasst die aktuelle Lage in der Branche zusammen.
Lukas Petri ist bereits seit 7 Jahren Fahrer bei Lieferando in Mainz und inzwischen stellvertretender Vorsitzender des Betriebsrats.
Ich bin seit Anfang an bei Lieferando in Mainz dabei und hat mir sehr viel Spaß gemacht, in der Zeit draußen zu arbeiten, mit dem Fahrrad unterwegs zu sein und dass man eigentlich nicht viel braucht für den Job an sich. Also ein Handy und ein Fahrrad. Und dann kann es losgehen. Das war ein überzeugendes Argument für mich damals.
Doch damit ist jetzt Schluss. Lieferando bzw. die Konzerntochter Takeaway Express hat angekündigt, deutschlandweit 2000 Stellen abzubauen. Rund 15% der festangestellten Fahrer werden entlassen. Ganze Standorte geschlossen. So auch Mainz.
Momentan sind wir schon alle freigestellt, unwiderruflich und warten aufs Ende.
Wobei der Lieferdienst damit nicht aus Mainz verschwindet, erklärt Lukas Petri. Nur sind die Fahrer mit Lieferando-Rucksäcken dann eben nicht mehr direkt dort angestellt.
Dann ist das auf jeden Fall jemand von einem Subunternehmen oder ein Restaurant, das selber ausliefert.
Doch gerade die Subunternehmen der Branche stehen immer häufiger in der Kritik. Aktuelle ARD-Recherchen zeigen, wie schlecht die Arbeitsbedingungen dort zum Teil sind. Ein Problem beschreibt dieser Fahrer, der in Berlin Essen für Uber Eats ausliefert.
Du wirst nach Auslieferung bezahlt, nicht nach Stunden. Wenn du da draußen bist und keiner was bestellt, dann gibt's auch kein Geld.
So kann der Stundenlohn dann auch mal bei nur 7 Euro liegen, weit unter dem eigentlichen Mindestlohn. Auch Urlaubsanspruch oder Lohn, wenn man mal krank ist, Fehlanzeige. Im extremsten Fall wurde Beschäftigten sogar gedroht, nach einem Streikaufruf bei Uber Eats in Berlin.
Leute, wenn euch irgendjemand auf der Straße anhält, zeigt mir einfach sein Gesicht. Wenn der nicht weiß, was Mafia ist, dann zeigen wir ihm, was Mafia ist.
Uber Eats selbst erklärt dazu, die beschriebenen Praktiken seien ganz klar inakzeptabel und man habe die Zusammenarbeit mit dem betreffenden Unternehmen beendet. Solche extremen Fälle sind in der Branche in Baden-Württemberg oder Rheinland-Pfalz bisher nicht bekannt. Trotzdem sieht der Mainzer Lieferando-Betriebsrat Lukas Petri für sich selbst keine Zukunft als Essenslieferant. Für einige seiner Kolleginnen und Kollegen sei der Job aber nahezu alternativlos.
Natürlich gibt es bei uns auch viele KollegInnen, die wenig Perspektive haben, weil fehlende Sprachkenntnisse und ein fortgeschrittenes Alter. Ich weiß von manchen Kolleginnen und Kollegen, dass sie dann eher in die Anstellung bei der Konkurrenz oder bei den Subunternehmen gehen würden, auch zu gegebenenfalls schlechteren Bedingungen.
Ja, das sind jetzt nicht die besten Aussichten. Noch mehr Einblicke in die Arbeitsbedingungen bei den Subunternehmen gibt's unter anderem im Tagesschau-Podcast 11KM, wo die Kollegen vom RBB ihre Recherche vorstellen, packe ich euch in die Shownotes. Dass die Arbeitsbedingungen aber irgendwann besser werden, dafür setzt sich seit Jahren die Gewerkschaft NGG ein und dort unter anderem Marc Baumeister. Herr Baumeister, Beispiele für die Arbeitsbedingungen der Fahrradkuriere haben wir gerade schon gehört. Auf einer Skala von 1 bis 10, wie würden Sie die Bedingungen im Vergleich zu anderen Branchen einschätzen?
Bei null. Nicht mal einen Punkt hat sich diese Branche verdient, weil es gibt keine Branche in Deutschland, die aktuell so mitbestimmungs- und arbeitnehmerinnenfeindlich ist wie diese Branche.
Wie kommt das? Warum machen die Kuriere das mit?
Bei den Kurieren ist die Situation einfach so, oft ist diese Art der Tätigkeit ein Einstieg überhaupt mal in den Arbeitsmarkt. Wir haben viele migrantische Kolleginnen und Kollegen, Studentinnen, Studenten, auch aus anderen Ländern, aus dem ostasiatischen Raum, die hier hinkommen. Und für die ist digitales Arbeiten immer schon eine Option. Und das sind diese Unternehmen, sie arbeiten via Handy mit einem leichten Zugang. Von daher machen das die Leute erst einmal mit, bis sie enttäuscht werden.
Und warum setzen die Lieferdienste auf Subunternehmen? Was macht dieses Modell so attraktiv oder auch lukrativ?
Ganz offensichtlich, weil selbst der gesetzliche Mindestlohn diesen Unternehmen zu hoch ist. Denn kein Lieferdienst zahlt mehr als den gesetzlichen Mindestlohn. Nur durch gesetzeswidrige Boni, zum Beispiel für schnelles Fahren, schnelles Ausliefern, können sich die Menschen überhaupt ihr Gehalt mal aufbessern. Und anscheinend ist selbst der Mindestlohn zu viel. Und wie wir jetzt auch in den letzten Monaten massiv festgestellt haben, unterlaufen viele dieser sogenannten Schattenflotten. Wir nennen sie deswegen so, weil das nichts Legales ist, was da passiert. Unterlaufen sie regelmäßig den Mindestlohn.
Jetzt sind so Probleme wie Mindestlohndumping oder auch Schwarzarbeit die eine Seite des Problems. Diese ARD-Recherchen zeigen ja aber auch, dass da teils mit mafiösen, mit kriminellen Methoden gearbeitet wird. Ist das jetzt ein Berliner Einzelfall oder kennen Sie solche Geschichten auch von anderswo, sagen wir bei uns ganz konkret in Mainz, Heilbronn, Stuttgart oder so?
Also die Sache, dass Lieferando sich entschieden hat, jetzt auch in dieses System einsteigen zu wollen, hat dazu geführt, dass diese Geschichten, wie wir sie in Berlin haben, auch bei uns im Südwesten jetzt regelmäßig aufploppen. Noch in kleinem Ausmaße, weil wir zum Beispiel keine große Uni haben, die gezielt Menschen aus dem ostasiatischen Raum anwirbt und die Leute dann im Prinzip sich so verschulden, dass sie in diese Branche reingedrückt werden. Das hängt ja alles miteinander zusammen, dieses ganze System von Vermittlern und Dienstleistern, die da unter den Augen des Gesetzes hier machen dürfen, was sie wollen in Deutschland. Bei uns ist es eher im Kleinen. Also da ist es mal so, dass da eine Flotte in Saarbrücken mit 5 Personen aufgemacht wird oder in Mainz eine kleinere Flotte jetzt anfängt, halt die Beschäftigten in Mainz zu verdrängen, dass dann die Löhne nicht gezahlt werden, zu spät gezahlt werden. Also alles, was Sie in Berlin gesehen haben, das kommt bei uns auch, aber halt tatsächlich noch in kleineren Ausmaße.
Sie haben Lieferando schon angesprochen. Zum Teil setzt Lieferando bisher noch auf angestellte Fahrer, baut aktuell aber Stellen ab, ganze Standorte, Mainz zum Beispiel. In Stuttgart, wo es auch einen aktiven Betriebsrat gibt, gab es dagegen nur wenige Kündigungen. Was läuft in Stuttgart anders, vielleicht sogar besser?
Erstmal läuft in Stuttgart tatsächlich gar nichts anders als woanders. Es ist teilweise einfach die Struktur. Das heißt, diese Schattenflottenanbieter, die brauchen ja auch Menschen, die für sie fahren, die bereit sind, für wenig Geld und für ganz prekäre Verhältnisse sich die Gefahr des Straßenverkehrs anzutun. Mit eigenen Arbeitsmitteln. So, und in Stuttgart gibt es aufgrund Automotive-Sektor, Automobilzulieferindustrie, gibt es noch andere Jobperspektiven. Auch eine aktive Gastronomie in Stuttgart gibt es einfach viele Möglichkeiten, wo ich nebenher noch Geld verdienen kann. Und da ist die Community auch anders. In Deutschland ist das so, das sehen wir am Beispiel Lieferando, die Belegschaft ist bunt zusammengesetzt, was sehr gut ist, das finden wir toll, ist an sich ein inklusives Unternehmen, aber die Art der Beschäftigten, das ändert sich immer. Also ich sag mal, in Stuttgart haben wir zum Beispiel viele türkische Kolleginnen und Kollegen bei Lieferando, die jetzt nicht gerade bereit sind, sich unterhalb des Mindestlohns auspressen zu lassen. Und deswegen muss das Unternehmen, wenn es dort in Stuttgart aktiv bleiben will, zumindest vorübergehend noch weiter auf eigene Beschäftigte setzen, was übrigens ein Erfolg der Betriebsräte ist. Das hat Lieferando nie freiwillig gemacht.
Die Bundesarbeitsministerin Bärbel Baas hat angekündigt, ein Verbot für Subunternehmen für Essenslieferdienste prüfen zu lassen. Setzen Sie da große Hoffnungen drauf?
Hoffnungen ja, aber ob die erfüllt werden, ist was ganz anderes, weil das hängt ja nicht nur an der Ministerin Bärbel Baas, die sich hier wirklich für uns einsetzt, mit der wir uns auch tatsächlich persönlich getroffen haben. Es hängt ja auch ganz viel am Koalitionspartner. Und Baden-Württemberg lehnt ein Direktanstellungsgebot ab. Das heißt, die Grünen haben in der Arbeitssozialministerkonferenz letzte Woche ein Direktanstellungsgebot für die Beschäftigten dieser Branche abgelehnt. Das heißt, Baden-Württembergs Ministerpräsident ist dafür, dass die Beschäftigten weiter ausgebeutet werden. Und ich glaube, ich muss mal nach Stuttgart kommen, wir müssen mit ihm mal reden. Ich glaube, das ist der Flaschenhals. Ich glaube, Bärbel Baas haben wir an unserer Seite. Aber wir müssen auch dem Ministerpräsidenten in Stuttgart mal klar machen, das sind keine hippen Start-ups, das sind Unternehmen aus der vorindustriellen Zeit, die wir hier haben. Steinalte Unternehmen, die von nichts eine Ahnung haben, weder von Menschenführung noch von fairer Arbeit.
Damit jetzt niemand ein schlechtes Gewissen kriegt, weil er oder sie gelegentlich Essen nach Hause bestellt, ein Boykott dieser Lieferdienste ist ja wahrscheinlich weder sinnvoll noch realistisch, noch hilft er den Fahrerinnen und Fahrern, die dann ja gar keine Arbeit mehr hätten. Haben Kundinnen und Kunden irgendeine Möglichkeit, die Arbeit für die Fahrerinnen und Fahrer auch nur irgendwie fairer zu machen?
Eine ganze Menge sogar. Das heißt, die Kundinnen und Kunden können an Unternehmen wie Lieferando, an Uber Eats, an Volt, E-Mails schreiben, erklären lassen, Kundenservice kontaktieren, vor allem Trinkgeld in bar geben, nicht über die Apps, weil da ist immer sehr fraglich, ob das überhaupt ankommt. Wenn Sie sich vorstellen, Volt und Uber Eats arbeiten ja immer schon mit diesen ganz prekären Systemen. Und Sie haben es gerade eingangs erwähnt, in Stuttgart haben wir einen Betriebsrat, haben wir engagierte Beschäftigten, die alle noch fest angestellt sind. Von einem Bankrott halte ich gar nichts. Wir müssen aber eine Diskussion führen, ob diese Art der Lieferung gratis sein muss oder ob wir als Kunden und Kunden nicht bereit sind, irgendwann mal einen fairen Preis dafür zu zahlen, damit das auch bei den Leuten ankommt. Von daher nicht boykottieren, sondern darauf achten, bei wem ich bestelle.
Sagt Marc Baumeister von der Gewerkschaft NGG. Herr Baumeister, vielen Dank für das Gespräch.
Sehr gerne und einen schönen Tag.
SWR 1 Arbeitsplatz. Frag den Arbeitsrechtler.
Und das ist Michael Felser. Manuela aus Pirmasens hat eine Frage an ihn. Sie schreibt, ich habe einen Arbeitsvertrag, in dem steht, dass für Arbeitnehmer und Arbeitgeber die gleichen Kündigungsfristen gelten. Da ich seit mehr als 10 Jahren dort arbeite, habe ich eine lange Kündigungsfrist. Jetzt habe ich aber eine Zusage bei einem anderen Arbeitgeber erhalten, bei dem ich deutlich mehr verdiene, aber ich soll schnellstmöglich anfangen. Kann ich schneller aus dem Vertrag und wenn ja, wie? Naja, unser Arbeitsrechtler Michael Felser hat da gewissermaßen eine bei Juristen sehr beliebte Antwort für Manuela. Es kommt darauf an.
Also wenn tatsächlich im Arbeitsvertrag drinsteht, dass für beide Seiten die gleichen Kündigungsfristen gelten, das muss auch ganz eindeutig und klar aus dieser Klausel hervorgehen, dann muss der Arbeitnehmer tatsächlich genauso lange Kündigungsfristen beachten wie der Arbeitgeber. Und das wäre hier 5 Monate Kündigungsfrist zum Monatsende, falls der Arbeitsvertrag nicht noch eine längere Kündigungsfrist, zum Beispiel zum Quartalsende, vorsieht. Das heißt, grundsätzlich kommt man nicht aus dem Vertrag raus. Ich empfehle dann immer, mit dem Arbeitgeber zu verhandeln, weil ein nicht motivierter Arbeitnehmer auch keine gute Lösung ist. Und die meisten Arbeitgeber sind da auch vernünftig und ermöglichen dem Arbeitnehmer, wenn er seinen Nachfolger eingearbeitet hat, da vorzeitig aus dem Vertrag rauszukommen. Aber ich würde auch eigentlich nicht warten bis zum Gespräch mit dem Arbeitgeber, sondern ich würde vorher zum Anwalt oder zur Gewerkschaft gehen und mich über die Rechtslage informieren, weil es gibt auch Klauseln im Arbeitsvertrag, in denen das so drinsteht, dass für beide Seiten die gleiche Kündigungsfrist gilt, die aber nicht wirksam sind. Das sollte also gründlich geprüft werden, auch welche Kündigungsfrist gilt. Und vielleicht hat der Anwalt noch den einen oder anderen Tipp, wie man doch noch aus dem Vertrag vorzeitig rauskommt.
Unsere Experten beantworten auch eure Fragen zu Job, Karriere und Arbeitsrecht. Schickt uns eure Fragen an arbeitsplatz@swr1.de.
Ja, das ist ein Geräusch, das viele von uns vielleicht noch aus dem Sportunterricht in der Schule kennen. Und das bei der aktuellen Handball-WM der Frauen in Deutschland zum Glück in der Regel unter dem Stadionjubel untergeht. Dabei ist der Hallenboden selbst immens wichtig, beziehungsweise vor allem die Linien darauf. Denn ohne diese Linien würde wohl kaum ein Handball-, Volley- oder Basketballspiel reibungslos ablaufen. Egal was oder wo gespielt wird, mit großer Wahrscheinlichkeit stammen die Linien von einem Unternehmen aus Kornwestheim, das nach eigenen Angaben 95% Marktanteil bei Hallenmarkierungen hat. Wolfgang Brauer hat es besucht.
Akkurat klebt Mario Konrad den Boden einer Sporthalle in Ludwigsburg mit Kreppband genau dort ab, wo später die farbigen Begrenzungslinien der Spielfelder verlaufen sollen. Orange für das Handballfeld, Volleyball blau und Basketball schwarz. Mit einem riesigen, 5 Meter langen Zirkel werden die Kreise markiert. In der Ludwigsburger Halle müssen 1,7 Kilometer farbige Linien gezogen werden, erklärt Vorarbeiter Mario Konrad.
Ist schon körperliche Arbeit und man muss auch schon geistig aufpassen, dass alles richtig gemessen ist und dass im Endeffekt das auch bespielbar ist. Das wird mit einem Bandmaß vorgemessen und dann mit einem Meterstab wird es zwischenkontrolliert. So, und dann wird es gepinselt.
Dabei wird eine ganz besondere Farbe verwendet.
Die wird hinterher wie Gummi, weil der Boden ist ja elastisch. Eine normale Farbe, die würde dann abplatzen.
Mario Konrad und seine Kollegen markieren Hallen in ganz Deutschland.
Das ist immer wieder eine Herausforderung. Man ist an vielen Orten und man verdient auch Geld dabei. Die Leistung wird nach Laufmetern bezahlt.
Der Leistungslohn wurde vor über 20 Jahren eingeführt, erinnert sich Kipp-Geschäftsführer Stefan Morcher.
Da wurden eben Stundenlöhne ausbezahlt und mein Schwiegervater, der Herr Kipp, da schon einige Sorgen gehabt und schlaflose Nächte, weil er im Endeffekt halt den Mitarbeitern pro Tag dann irgendwann mal 20 Stunden ausgezahlt hat und sich überlegt hat, was machen die eigentlich? Arbeiten die wirklich so viel? Und es war wahrscheinlich nicht so.
Nach eigenen Angaben ist Kipp mit seinen rund 30 Mitarbeitern Marktführer beim Sporthallenlinienziehen in Deutschland mit 95% Marktanteil. In der Hochsaison im Sommer ziehen 10 bis 12 Zweierteams pro Woche Linien für 60 bis 70 Sporthallen oder Freiluftsportplätze. und dafür braucht es Spezialisten. Und
das sind Markierungstechniker, dafür gibt es aber keine spezielle Ausbildung. Das kann man bei uns in der Firma lernen. Einfach mitgehen und schnuppern, so beginnt es meist. Und wenn das für Sie sich gut anfühlt, dann bleiben Sie dabei bis zur Rente.
Sogar ausgebildete Sportlehrer haben bei der Firma schon gearbeitet. Ursprünglich war Kipp eine ganz normale Malerfirma. Irgendwann kamen Aufträge für Straßen- und Parkplatzmarkierungen dazu, später auch für Sportplätze. Als die ersten Kunststofflaufbahnen gebaut wurden, stieg das Kornwestheimer Unternehmen mit einer Spezialfarbe ein und entwickelte sich zum Spezialisten. Und die Arbeit wird Kipp im Sportland Deutschland so schnell nicht ausgehen.
Sport braucht Regeln. Wir machen diese Regeln mit Linien sichtbar. Und der ganz normale Sportbetrieb oder Schulbetrieb von den kleinsten auf im Vereinssport, über Breitensport, Schulsport, Leistungssport bis hin zu Weltmeisterschaften und Olympiaden brauchen diese Linien. Und mich macht es schon ein Stück stolz zu sagen, Millionen von Menschen machen in Deutschland täglich Sport und die machen das auf unseren Linien.
Ja, da schauen wir bei der Handball-WM der Frauen doch gleich nochmal genauer hin, oder? Das war SWR1 Arbeitsplatz mit Alexander Winkler. Danke euch fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal.
SWR1 Arbeitsplatz.